Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Diese Woche uns per Telefon zugeschaltet ist Frau Dr. Katharina Kemming. Katharina, bist du hier mit in der Leitung?
Ich bin in der Leitung. Grüß dich, Tom.
Hallo, schön dich zu hören. Möchte ich ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen, soweit sie dich noch nicht kennen, vorstellen darf. Frau Katharina Kemming ist deutsche Theologin und Philosophin in Augsburg, hat in Augsburg auch eine außerordentliche Professur auf der Theologischen Fakultät, hat auch einige Bücher für zeitgenössische Spiritualität geschrieben. Das letzte Buch hieß, glaube ich, Spiritualität im 21. Jahrhundert, hat auch einen starken Hintergrund über integrale Theorie und Ken Wilber und ist insofern für die heutige Sendung, die wir genannt haben, wozu brauchen wir die katholische Kirche? Natürlich auch aus Anlass der neuen Papstwahl. Wie wir dachten, eine ideale Gesprächspartnerin, weil du, Katharina, einfach einerseits einen starken theologischen Hintergrund eben auch in dieser katholischen Kirche hast, andererseits aber auch mit deinem starken spirituellen, mystischen Wissen und Hintergrund und auch deinem integralen Hintergrund hier eine Bandbreite an Perspektiven mit einbringen kannst, die, glaube ich, so ein Gespräch interessant machen, einfach zu sehen, es gibt einen Übergang von einem deutschen Papst zu einem argentinischen Papst, von einem mehr philosophisch, dogmatisch geprägten Papst zu einem konservativen Papst, der eine sehr starke franziskanische Armutsorientierung hat. Das zeigt sich in seinem Namen schon, Franziskus der Erste, der gleichzeitig der erste Papst ist, seit langem, zumindest seit 1000 Jahren, der nicht aus Europa kommt, der aus einer Weltgegend kommt, wo die katholische Kirche in einer ganz anderen Situation ist als hier in Europa. In Ländern wie Lateinamerika oder Afrika ist die katholische Kirche, vor allem in Afrika, eher sogar im Aufbruch. Das kann man bei uns ja wirklich nicht sagen. Gleichzeitig ist diese Kirche, wie wir es aus den Medien wissen, in einer, ich würde sagen, existenziellen Krise. Eine existenzielle Krise, die verschiedene Wurzeln hat. Die Missbrauchsskandale der letzten Jahre in der europäischen und der nordamerikanischen Kirche sind nur ein Teil davon. Wenn ich dich als Theologin fragen darf, hat diese katholische Kirche Zukunft? Ist das etwas, mit dem wir eine Institution, eine spirituelle Autorität, die auch in den nächsten Jahrhunderten eine Rolle spielen wird. Welche Zukunft siehst du für diese katholische Kirche?
Also, du hast ja gerade schon sehr schön darauf verwiesen, dass es sehr unterschiedliche Kirchenbereiche, Kirchenfelder gibt, was mit der Verortung der Kirche natürlich als Weltkirche in verschiedenen Regionen zu tun hat. Ich denke, für Südamerika und Afrika wird die Kirche auch in der nächsten Zeit eine sehr, sehr konkrete gesellschaftliche Größe sein. Wie es innerhalb Europas und Nordamerikas sich gestalten wird, wenn man die momentanen aktuellen Tendenzen anschaut, dann wird sie, glaube ich, weniger Einfluss bekommen. Also einfach, wenn wir jetzt nur hier bei uns in Deutschland schauen, einfach so, es gibt immer weniger Kinder, die getauft werden, und damit ist natürlich schon mal eine Grundlage der Kirchenzugehörigkeit weggenommen. Das heißt, die Kirche wird sich in Europa auf eine ganz andere Situation einstellen müssen, von einer Zeit, die sie geprägt hat, in der sie hier kulturgeschichtlich sehr prägend war, eben jetzt in eine Phase, wo sie nicht mehr als die zentrale Größe wahrgenommen wird. Du hast aber auch natürlich noch einen ganz anderen Punkt mit hingewiesen, und das ist natürlich die Frage der Spiritualität. Also inwieweit wird die Kirche auch im Bereich von spirituellen Aufbrüchen präsent sein? Und ich denke, da ist natürlich nochmal wichtig, zu gucken, wo traditionell eigentlich auch im kirchlichen Milieu Spiritualität verortet war. Und das ist die monastische Tradition. Und ich denke, auch wenn die großen tradierten und etablierten Orden momentan sehr, sehr große Nachwuchsprobleme in Europa haben, kann aber gerade aus dem Milieu, wo eben bereits spirituelle Aufbrüche stattgefunden haben, also zum Teil im Benediktinerorden, zum Teil bei den Jesuiten. Ich denke, da wird sicherlich ein neues Element erwachsen, weil die Frage der Spiritualität einfach auch innerhalb Europas, denke ich, in den nächsten Jahrzehnten eine bedeutend größere Rolle spielen wird. Also wenn man anschaut, allein nur die Ratgeberliteratur im Bereich der Spiritualität, die boomt, spirituelle Themen sind überall zu finden. Und wenn man eben hinguckt, wo eigentlich auch dann kirchlich da wirklich etwas angeboten wird, sind es eigentlich die Orden. Und ich denke, da ist natürlich durchaus was zu erwarten von Leuten, die für ihre eigene Spiritualität auch ganz neue Felder sich erschlossen haben und da mit Sicherheit auch wertvolle Impulse geben können, weil sie in der Tradition wurzeln, die diesbezüglich einfach schon eine sehr, sehr lange und alte Erfahrung haben.
Du machst hier eine sehr interessante und anscheinend auch sehr prinzipielle Unterscheidung zwischen der institutionellen Kirche und, ich würde mal sagen, Sonderbereichen der Kirchen, die verschiedenen monastischen Traditionen ausmacht, wie eben die Benediktiner, die Jesuiten und andere Orden, die ja auch im Bereich einer aufblühenden modernen Spiritualität, du hast die Bücher und den Büchermarkt beschrieben, dass hier ja auch sehr viel hier sozusagen in diesem Bereich mit abgedeckt ist, eine Rolle spielen. Warum siehst du da so eine prinzipielle Unterscheidung zwischen einerseits der Amtskirche und andererseits den Orden?
Ich glaube, das ist einfach theologiegeschichtlich schon begründet, wenn du in der Geschichte des Christentums anschaust, wo Spiritualität tatsächlich gepflegt und gelebt wurde, waren es in der Regel eben die Klöster. Also das beginnt einfach schon im 2., 3. Jahrhundert, wenn wir nach Ägypten gucken, wo diese Tradition der Wüstenväter ihre Wurzeln hat, also von Leuten, die auf einmal ein völlig neues christliches Verständnis pflegen, nicht mehr Christentum in der Gemeinde zu leben, sondern in die Einsamkeit sich zurückzuziehen und dort ein ja völlig gottgeweihtes, gottverbundenes Leben zu führen. Man hatte bis dato in der christlichen Tradition eher vielleicht noch das Wandermönch, also oder Wanderpredigertum, aber nicht in dem Sinne, dass sich Leute komplett aus der Gemeinschaft zurückgezogen haben, um eben an einem spirituellen, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, Transformationsprozess zu arbeiten. Und aus dieser Bewegung, die eben von Ägypten über Syrien, Palästina, überall dort stattgefunden hat, ist dann eben auch in der Westkirche, wir haben ja dann im Christentum schon, auch wenn die richtige Spaltung zwischen orthodoxer Kirche und katholischer Kirche erst im 11. Jahrhundert war, schon relativ früh eben einfach diese Aufteilung zwischen der griechischsprachigen Kirchenwelt und der lateinischsprachigen, die einfach die lateinischsprachige halt das geprägt hat, was wir hier in Nordeuropa auch kennen. Und da sind eben auch die Wurzeln einfach in der monastischen Tradition, wo man von Haus aus einfach aufgrund einer völlig anderen Lebensform eine ganz andere Ausrichtung hat, praktizieren können. Das heißt natürlich nicht, dass alle, die in den Klöstern waren, Interesse an Spiritualität hatten. Da wissen wir auch von genug anderweitigen Exzessen. Aber es waren trotzdem immer wieder auch die Rückzugsmöglichkeiten für spirituelle Menschen. Und wenn wir gerade die Geschichte der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mystik angucken, es ist im Prinzip sehr oft eben eine Ordensspiritualität gewesen. Und ich glaube, das ist einfach strukturell schon bedingt, dass dort die christliche Tradition einfach einen Rückzugsraum ermöglicht hat, der in der, sagen wir mal, kirchengemeindlichen Struktur so fast nicht möglich war.
Wenn ich dich richtig verstehe, machst du ja auch eine Unterscheidung zwischen Kirche als Institution des öffentlichen Lebens und andererseits Kirche als Raum, in dem eben auch in zumindest Teilräumen es über die Jahrtausende eine Tradition gelebter Mystik und gelebter Spiritualität gibt, weil die Orden sind ja zum Gutteil auch jene Plätze, an denen Menschen eben sich zurückgezogen haben, um in einem christlichen Kontext, in einem abendländischen Kontext, mystische Weltorientierungen zu pflegen, die sonst ja nicht so sehr Teil der europäischen Tradition sind, zumindest nicht seit der Renaissance. Im Mittelalter hat das natürlich eine andere Bedeutung gehabt. Da war Mystik vielleicht auch anders angesehen. würdest du sagen, die Kirche hat eine Bedeutung für die Zukunft als Träger spiritueller, praktisch spiritueller Erfahrung, die wirklich hier über Jahrhunderte einfach auch Erfahrungswissen angesammelt hat, wie man spirituelle Praxis betreibt. Sie hat weniger Zukunft als eine Institution des öffentlichen Lebens, die hier als Teil des öffentlichen Raums kulturprägend ist, weltanschauungsprägend ist und auch politisch prägend ist.
Also ich glaube, für den letzteren Bereich ist es einfach so, dass die Kirche sich heute halt zum ersten Mal in ihrer Geschichte seit, sagen wir mal, 150, 200 Jahren und jetzt natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg und seit den 60er Jahren in besonderer Form mit der Situation konfrontiert wird, dass sie einfach eine weltanschauliche Richtung unter vielen anderen ist. Das war eben bis dato, wenn wir die Geschichte des Abendlandes angucken, nicht der Fall. Also es gab im Prinzip eine weltanschauliche Richtung und das war die christliche und daneben gab es im Prinzip nichts. Und das ist heute einfach völlig anders, also und mit der Globalisierung natürlich noch mehr. Wir haben ganz massiv mittlerweile auch in Europa geistesgeschichtlich Kontexte aus den östlichen Traditionen, die einfach präsent, bekannt sind, tradiert werden, hier auch noch ganz neu mitinterpretiert werden. Daneben eben auch agnostische Richtungen, atheistische Strömungen, die einfach alles Religiöse per se bestreiten. Und die Kirche kann einfach nicht mehr sagen, ich habe die alleinige Deutungshoheit, weil sie gesellschaftlich das nicht mehr durchsetzen kann. Also da sitzt sie halt heute in einem Feld von unterschiedlichsten Überzeugungen, in dem sie sich ja behaupten muss. Und da ist natürlich, da stellt sich natürlich klar die Frage, ich denke, da wird derjenige das Rennen machen, um das jetzt mal so etwas salopp zu formulieren, der halt auf die Fragen der Zeit die besten Antworten geben kann. Und da ist ja auch wieder die Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaften sehr unterschiedlich. Es gibt Teile, wo man den Kirchen mit sehr, sehr hoher Kompetenz zuspricht, bis heute, also alles, was mit sozialen Sachen zu tun hat, werden Kirchen ja weiterhin sehr, sehr positiv bewertet. Es gibt andere Bereiche, wo man den Kirchen eben keine besondere Deutungshoheit mehr zubilligen will. Das sind zum Teil ethische Aspekte, das sind gesellschaftspolitische Fragen. Ein bisschen anders schaut es wieder aus, wenn es ums Ökonomische geht. Da sind ja die Kirchen doch mittlerweile wieder sehr stark, zumindest in einer Kapitalismuskritik dieses Casino-Kapitalismus, wo man sie dann auch wieder wahrnimmt als eine Organisation, die sich tatsächlich auch ja so etwas wie Rechte von Menschen einsetzt, dass es anderes geben kann. Aber ich glaube, die Felder splitten sich. Also die Kirche als Gesamtorganisation muss sich heute einfach eben ganz anders positionieren, beziehungsweise sie wird einfach nicht mehr als Kirche in allen Bereichen als eine Autorität anerkannt. Und das wird, glaube ich, zumindest was also Europa anbelangt und Nordamerika, das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durchaus noch diese Tendenz verstärken, weil einfach zu viel andere Interpretationsrahmen mit existieren, die für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung einfach zum Teil befriedigendere Antworten gibt. Und das andere ist eben, dass auch unsere Denkstrukturen sich nicht mehr in geschlossenen Systemen bewegen. Das heißt, ich muss nicht mehr, weil ich eine Sache von einer Organisation, einer Gruppe gut finde, das Gesamtsystem übernehmen. Das heißt, man sucht eben in dem Bereich, sagt man, im Sozialen geben die Kirchen plausible, gute Antworten. Da kann ich mit den Kirchen und was weiß ich, in meiner persönlichen Religiosität interessiert mich das aber nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die Kirchen natürlich auch eine relativ neue Situation ist. Oder sind, weil sie ja bis dato, und ich glaube, das trifft in gewisser Weise auch die protestantischen Kirchen, es gewohnt waren, dass sie halt das gesamte Deutungsfeld von weltanschaulichen Fragen, vom Sozialen übers Moralische hin eben in ihren Händen hatten. Und das wird sich ändern.
Wenn du jetzt die Bedeutung der Kirchen oder der katholischen Kirche sehr stark fokussierst auf einerseits den sozialen Fokus und andererseits eben auf diesen spirituellen Fokus, ist meines Erachtens sehr wahrnehmbar, dass eben die soziale Bedeutung, Stichwort Caritas, hier wirklich im öffentlichen Raum eine sehr positive Wahrnehmung hat und hier etwas sogar zunehmend als positiv gesehen wird, würde ich so interpretieren. Andererseits bei der Spiritualität Da kann man natürlich sagen, dass die Klöster Träger und Orte der Spiritualität waren. Die Spiritualität, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten neu erfahren, wo es neu eine Wiederbelebung von Spiritualität gibt, hat natürlich primär Wurzeln im außereuropäischen Bereich, im Buddhismus, in Indien, sogar im Schamanismus, teilweise auch im Christlichen, aber es ist eher eine Randerscheinung, würde ich fast sagen. Welche besondere Rolle hat hier eine christlich-katholische Spiritualität zu spielen? Gibt es hier eine Aufgabe? Ist diese Spiritualität nicht viel lebendiger in den östlichen Traditionen geblieben? Haben wir nicht eigentlich hier von diesen Kulturen viel mehr zu lernen als von einer Spiritualität, die doch im abendländischen Kulturbereich eher ein wenig vertrocknet ist?
Du sprichst da natürlich einen ganz wichtigen Aspekt an, also was für die christliche Spiritualtradition, also zumindest in der westlichen Kirche, also der lateinischsprachigen Kirche, immer ein Problem war. Wir hatten durchaus sehr viele bedeutende Mystiker und Mystikerinnen, aber wenn wir gucken, was an klassischen Übungswegen vorliegt, ist es relativ wenig. Wenn heute sehr viel von christlicher Kontemplation gesprochen wird, ist es, wenn man das mal ganz offen betrachtet, in der Regel, dass man Texte von Leuten wie Johannes vom Kreuz, Teresa, Meister Eckhart oder wie sie heißen, nimmt und tatsächlich mit konkreten Übungsmethodiken, wie wir sie aus dem Osten kennen, auffüllt, weil einfach wir aus der christlichen Tradition, also das Herz-Jesu-Gebet ist noch ein bisschen eine andere Geschichte aus der ostkirchlichen Tradition, weil wir relativ wenig Übungssysteme haben. Und da hat der Osten natürlich ein ungemeines Repertoire an unterschiedlichsten Übungsmethodiken. Was jetzt sozusagen, glaube ich, ein Aspekt ist, ist, dass auf der einen Seite dieses Übungssystem des Ostens bei uns mittlerweile relativ gut bekannt ist, dass aber ein, sagen wir mal, gewisser Teil der Menschen, der angefangen hat, in den östlichen Traditionen zu praktizieren, irgendwann an einem Punkt kommt, wo er feststellt, es gibt aber auch in den östlichen Traditionen bestimmte Weltbilder, Konzepte, Menschenbild etc., die ihm gar nicht so vertraut sind, wie er eigentlich das ursprünglich gedacht hat. Und also das erlebe ich sehr oft, dass Leute eben dann irgendwo wieder auf andere Wurzeln zurückblicken, nicht auf die, in denen sie ursprünglich mal sozialisiert wurden. Das ist natürlich nochmal eine bisschen ältere Generation. Und die jetzt versuchen quasi, ihre christliche Tradition mit dem Östlichen in irgendeiner Weise zu verbinden. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch in dieser christlichen Ordenstradition, die sich mit Spiritualität beschäftigt, feststellen können. Dort wird eben auch versucht, von der christlichen, sag ich jetzt mal, von dem Menschenbild her, einer Metaphysik, das mit den spirituellen Aspekten, die wir aus dem Osten kennen, zu verbinden. Mhm. Wohin letztendlich die Reise gehen wird, das kann ich dir auch nicht sagen, weil natürlich, wenn wir 20 Jahre weitergehen, ich glaube, Menschen werden nie weniger religiös oder spirituell. Aber wenn ich jetzt für Nordeuropa spreche, wo ich einfach sehe, die Tendenz zur Entkirchlichung wird immer stärker, ist natürlich auch die Frage, ob die Leute das dann irgendwann als eine Diskrepanz wahrnehmen, dass sie in einem anderen System etwas praktizieren, wo sie dann irgendwann das Gefühl haben, ist es tatsächlich mein eigenes, weil das eigene, was quasi die Eltern- oder Großelterngeneration noch wahrgenommen hat, für sie gar nicht mehr das eigene ist. Also wohin sich das entwickeln wird, das kann ich nicht sagen. Also
verstehe ich dich da richtig, dass du hier zumindest von der Möglichkeit redest, dass einfach weil die Praxiswege, die spirituell interessierte Menschen heutzutage gehen, sehr oft östlich inspiriert sind und noch östlich angeleitet sind, es einfach auch zu einer Diskrepanz zwischen diesen östlichen Hintergründen und den kirchlichen Erscheinungen geben wird und dass es hier eine weitere Aufsplitterung geben wird, dass einfach die Kirche noch mehr einen Teilbereich von spirituell interessierten Leuten ansprechen wird und es starke buddhistische Kirchen geben wird, starke schamanische Traditionen, starke taoistische, wie auch immer.
Ich kann das nicht sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zukunft der Spiritualität in Europa sich weiterhin an bestimmten Organisationsformen der tradierten Religionen orientieren wird. Also ich habe persönlich eher den Eindruck, dass das sich immer mehr davon löst, sowohl was den östlichen wie auch den westlichen Kontext anbelangt. Also momentan sind noch viele Menschen, die sich eben, was weiß ich, einer buddhistischen Gruppierung anschließen, die Dinge mit übernehmen, aber daneben erlebe ich eine Szene, die nicht mehr nach östlichen fragt, aber auch nicht mehr nach westlichen oder christlichen, sondern die eine ganz eigene Art der Spiritualität, wo es um reine Gegenwärtigkeit, Achtsamkeit etc. geht, die sie nicht mehr mit diesen Systemen verbinden. Und das ist natürlich auch eine Form, die bis dato in der Geschichte der Spiritualität überhaupt noch nicht existent war, weil bis jetzt waren spirituelle Menschen in der Regel eben entweder Buddhisten oder Christen, Hindus, Daoisten, Juden, Muslime oder was auch immer. Und jetzt, glaube ich, kommt noch etwas Neues hinzu, dass man zwar aus diesen Traditionen schöpft, aber dass man sich nicht mehr unbedingt mit den Traditionen verbindet, und zwar östlich wie westlich. Und wie sich das natürlich auch für die christliche Spiritualität auswirken wird, das ist die große Frage. Insbesondere natürlich, und das müssen wir ja auch berücksichtigen, weil sich ja, also auch wenn wir die christliche Tradition anschauen, die Gottesbilder verändern. Mhm. Also wir sind es ja sehr stark gewohnt, die christliche Tradition unter einem ganz bestimmten Blickwinkel wahrzunehmen. Also vor allem, wie sie sich als mittelalterliche Theologie entwickelt hat. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, was die Kirche momentan hat, dass sie sehr stark in diesen Bildern agiert, aber die Bilder sind eben für moderne Menschen nicht mehr ansprechend. Und da glaube ich einfach, dass auch Menschen sich in Zukunft einfach auch mit einem veränderten Gottesbild, also selbst wenn sie sich der christlichen Tradition verbunden fühlen, eine völlig neue Form auch einer christlichen Spiritualität entwickeln werden.
Einer christlichen Spiritualität oder einer posttraditionellen Spiritualität, die unter anderem auch christlich informiert sein wird? Oder beides?
Das ist genau die Frage. Also wenn du jetzt natürlich das klassische Modell von Ken Wilber anguckst, es gibt ja das schöne Buch Gott 9.0, ne, wo dann auf allen Ebenen mal durchexerziert wird, wie denn ein christliches Gottesbild ausschaut. Also wenn du mal die integrale Stufe anguckst, da ist natürlich von dem traditionellen Gottesbild, das ja ein sehr stark mythologisch geprägtes Gottesbild ist, wird da nicht mehr viel bleiben. Das heißt also, die Vorstellung auch von dem, was Christentum als Religion ausmacht, verändert sich völlig. Und damit ist natürlich dann nicht mehr so klar zu entscheiden, was das jetzt ist, eine christliche Spiritualität oder eine postmoderne, die einen christlichen noch Bezugsrahmen hat.
Ja. Und da müsste man wahrscheinlich auch schon sehr im Kaffeesatz lesen, was hier wirklich möglich sein wird. Und es wird unter anderem auch davon abhängen, was Menschen wie wir, auch die Zuhörer dieser Radiosendung hier wirklich auch an neuen Ideen bringen, wie Spiritualität lebbar ist in einer postmodernen Zeit. Und es wird sicher nicht nur eine Form geben, sondern es wird eine Vielzahl von Formen geben, die miteinander in Dialog stehen können. Und ich glaube, dass wir beide übereinstimmen, die christliche Tradition und auch die christliche Kirche wird darin, ich weiß nicht welche, aber eine Rolle spielen.
Also wenn sie als Kirche weiterhin existiert, mit Sicherheit, ja.
Lass mich die Frage aber auch mal ganz von der anderen Seite her aufrollen. Ich habe gerade vor kurzem ein interessantes Buch gelesen, Die Zukunft der Religion, von zwei sehr postmodernen Philosophen, von Richard Rorty und Gianni Vattimo, die darüber einen Dialog führen. Und der Gianni Vattimo, ein italienischer postmoderner Philosoph, ist eine interessante Kombination, weil einerseits durch und durch wirklich tief postmodern ist, andererseits sich als Katholik versteht. Und der hat in diesem Buch eine interessante These aufgestellt, der gesagt, wir, und zwar wir alle, können gar nicht anders als uns christlich verstehen. Es ist überhaupt nicht möglich, uns nicht christlich verstehen, zumindest im europäischen Kulturkontext, weil alles, was wir versuchen als Philosophie zum Beispiel oder als Lebenspraxis entwickeln, ist ja eigentlich eine Antwort auf das, was uns übermittelt wurde. Und das, was uns übermittelt wurde, ist nun einmal der jüdisch-christliche Kontext. Selbst die nihilistischen Formen von Philosophie sind, wenn man sie aus seiner Sicht in einer tiefen Struktur ansieht, Versuche des Umgangs mit unserer Herkunft. Das heißt, alles, was wir denken, auch integrale Spiritualität, in europäischen Kontext gedacht, kann sich nicht dem entziehen, dass wir eigentlich aus einer bestimmten kulturellen Entwicklungsstrom kommen, der diese Färbung von christlich hat. Er formuliert es natürlich überpointiert, aber er macht einen interessanten Punkt darin, weil darin klar wird, dass wir eigentlich, selbst wenn wir aufgeklärt, säkulär oder eine aufgeklärte progressive Spiritualität vertreten, die jetzt in keiner speziellen Tradition eingebunden ist, es auch ernst genommen werden muss, dass wir mit all dem, was wir machen, nicht verleugnen können, dass wir trotzdem Teil dieser Tradition sind. Würdest du denn zustimmen oder ist das für dich ein sehr abwegiger Gedanke?
Also ich glaube, ganz ehrlich, es wächst eine Generation heran, für die trifft es nicht mehr zu.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass die jetzt 20-Jährigen, auf die das noch zutrifft. Auf seine Generation garantiert, auf unsere vielleicht noch, aber ich glaube für die Jungen nicht mehr. Also da beginnt tatsächlich ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir in Deutschland oder in Europa säkulare Staaten in einem radikalen Sinne sind, aber es hat ein dermaßen radikaler Wandel auch der Wertigkeiten von dem, was christliche Tradition im öffentlichen Bewusstsein auch ausmacht. Also wenn du zum Beispiel an der Uni ein Seminar machst in der Germanistik, in dem du ein expressionistisches Gedicht interpretierst, wo eben expressionistische Dichter sich sehr stark aufs Alte Testament bezogen haben, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass die Studierenden tatsächlich mit den Namen den Bezug herstellen. Es sagt ihnen einfach nichts mehr, weil sie nicht mehr in der Tradition groß geworden sind, wo solche Dinge noch ein, wie soll man sagen, volksreligiöses oder auch gesellschaftlichen Stellenwert haben. Das sind einfach Begriffe, Namen, Bildstrukturen, die nicht mehr greifen, weil dieses Bewusstsein nicht mehr davon gespeist wurde. Und ich glaube, das wird noch viel extremer. Und also wenn wir, glaube ich, nach Ostdeutschland gehen, da kannst du es noch viel stärker sehen. Wo Leute eben schon sehr lange nicht mehr in religiösen Strukturen erzogen wurden. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht eine Sinnsuche da ist und dass diese Menschen weniger vielleicht metaphysische Fragen stellen, aber die Bezugsrahmen sind nicht mehr gegeben und vieles eben auch an Antworten sind nicht mehr die Antworten auf das alte System, weil dieses System für sie keine Rolle spielt. Und ich glaube, da wird es schon einen Wechsel geben und darum würde ich sagen, das trifft nur eine bestimmte Generation mit Sicherheit noch zu, aber nicht mehr für die Nachwachsenden.
Lass mich doch sein Argument vielleicht noch mal zuspitzen. Ja? Wir kommen ja beide aus dem süddeutschen Raum. Du aus dem bayerischen, fränkischen Raum, ich aus Österreich, wo diese christlichen Traditionen noch eine vollkommen anderen Stellenwert haben als zum Beispiel im doch säkulär geprägten Ostdeutschland. Und das ist jetzt weniger eine Fragestellung, die speziell spirituell motiviert ist, jedenfalls nicht im engen Sinne, sondern mehr einfach die Frage, wie entwickeln wir eine gemeinsame Weltkultur und auch Bewusstseinsstrukturen in einer Weltkultur. Und die Frage lautet auf das hinaus, das, was sich hier an Traditionen entwickelt hat, die mit Volksfrömmigkeit zu tun haben, mit gewissen einfach Tradiertheiten, die gerade im Alpenraum sichtbar sind, hat das nicht auch einen Wert im Zusammenhang eines globalen Bewusstseins? Das heißt, ist nicht gerade im Zusammenhang, mir ist ganz klar, dass es auch ein sehr konservatives Argument ist, das ich hier bringe, und bin sehr gespannt, wie du darauf reagierst, dass hier diese Traditionen gerade in einem globalen Kontext eine neue Aufgabe haben müssen, wenn wir nicht einfach eine globale Einheitskultur entwickeln wollen, wo einfach die Kultur, unsere globale Kultur zwischen Peking, San Francisco, Melbourne und München eine Vielfalt entwickeln muss, die sich auch erhalten will. Und hat hier nicht die Kirche im europäischen Kontext, wie indische Institutionen im indischen Kontext, in der Zukunft auch eine Aufgabe, eine Kraft zu bilden, die diese Vielfalt trägt und in einen globalen Kontext einbringt.
So ein bisschen die Frage, ne, was ist Religion? Der erweiterte Trachtenverein, der uns noch eine kulturelle Identität gibt, oder ist es eine sinnstiftende, oder der Versuch einer sinnstiftenden, begleitenden Institution? Mhm. Also ich sehe auf der einen Seite natürlich, wir sind in der abendländischen Tradition geprägt einfach durch die christlichen Kirchen, das ist völlig klar. Es wird aber nicht, also die Globalität oder Globalisierung löst natürlich, sonst könnte sie gar nicht global sein, Strukturen auf. Die empfinden wir aber als äußerst schmerzhaft, weil mit den auflösenden Strukturen verlieren wir sowas wie Vertrautheit und Heimat. Und das ist natürlich genau die Frage, ne, wenn du bestimmte Firmenketten von Shanghai bis nach Wuppertal überall in jeder Innenstadt findest, fragst du dich dann manchmal, wo bin ich jetzt eigentlich? Weil genau das, was wir vor 20, 30 Jahren vielleicht noch hatten, wo man sagt, ah ja, klar, ganz typische Spezialitäten von dort und da, das findest du nicht mehr. Und so ist es natürlich auch mit dem Religiösen. Die Frage ist natürlich trotzdem, die bleibt einfach, was oder wie können sich Religionen, und das ist jetzt nicht nur eine Frage für die katholische Kirche, das betrifft den Buddhismus letztendlich genauso, wie können sich die in einer nicht nur globalisierten Welt, sondern vor allem in einer postmodernen Welt, also natürlich bin ich mir auch bewusst, dass ein Großteil der Gesellschaften noch weit vor der Postmoderne sind, aber unser Wirtschaften läuft ja unter bestimmten Regeln. Also wo können sich die positionieren und was können sie uns mitgeben, dass uns trotzdem das etwas gibt, was wir als eine, jetzt ich sag's mal im positiven Sinne, eine Heimat, eine Verortung, ein Bei-uns-Sein empfinden, um uns nicht zu verlieren in diesem, was uns ja zum Teil anscheinend auch als bedrohlich erscheint. Ne? Also Globalisierung bietet ungemeine Möglichkeiten und auf der anderen Seite ist es so dieses Gefühl, gibt es noch irgendwas Eigenes oder gehen wir jetzt in so einem Einheitsbrei auf? Da, glaube ich, wird aber die Zentrierung immer stärker tatsächlich darauf hinauslaufen und das macht natürlich die ganze Moderne und Postmoderne immer anstrengender, dass sie immer individualisierter wird. Das heißt, dass der Mensch in sich immer mehr von diesen sinnstiftenden Strukturen selbst entwickeln muss, weil das, was auf der äußeren Ebene bis dato getragen hat, aufgrund dieser veränderten Strukturen nicht mehr in der Weise wirken kann, es sei denn, du nimmst es eben als so eine Art erweiterten Trachtenverein. Mhm. Und das ist dann natürlich so, wird ja momentan auch im politischen Kontext, also wenn wir dann das hören vom christlichen Abendland, da schleicht sich bei mir dann schon mal der Verdacht ein, hier geht es genau um dieses. Also das hat mit Christentum herzlich wenig zu tun, sondern da versucht man halt irgendwas ins Feld zu führen, wo man sich dann noch dran festmachen kann. Also wir sind so und die anderen sind anders. Und dass wir so sind, ist eigentlich letztendlich, schwingt dann meistens noch mit das Bessere. Aber ob das Realität dann Bestand hält unter diesem Ansturm dessen, was Globalisierung auch mit Menschen macht, das ist die große Frage. Und Spiritualität hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Die versucht natürlich Menschen ja auf einer ganz anderen Ebene mit zu erreichen. Und Spiritualität ist bei allem Eingebundensein in bestimmte Systeme, auch traditionell, immer auch eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit gewesen, also wo es ja genau um das je eigene Erleben und Erfahren geht. Und wie weit sich das natürlich in diesem ja, globalisierten Kontext traditionell halten kann, das weiß ich nicht. Also ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass es auf Dauer funktionieren wird. Wir müssen uns natürlich auch über eins im Klaren sein, für einen nicht unerheblichen Teil der Menschen ist Religion nicht unbedingt Spiritualität. Und da sind wir natürlich bei einem ganz anderen Feld, nicht genau, da geht es dann auch um die Fragen, ne, von Riten, von Kultus, wo man sich eben auch etwas Vertrautes erhalten möchte, wo es etwas Vertrautes gibt, wo man ja sich geborgen fühlt, also auch sowas wie eben Gemeindestrukturen, dass man eben nicht nur als der Einzelne vereinzelt in dieser Welt existiert, sondern in einer Gemeinschaft von anderen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist dann das, wie es den Kirchen gelingen wird, sich in den jeweiligen Gesellschaften trotzdem quasi ja behaupten zu können. Und ich glaube, das wird ihnen halt in Nordeuropa nur gelingen oder auch in Amerika, wenn sie halt Antworten auch auf konkrete Fragen der Menschen zum konkreten Leben haben. Also gar nicht mal jetzt nur die Frage von Spiritualität, sondern einfach auch zeitgemäße Antworten. Und das ist, glaube ich, für die katholische Kirche ein großes Problem, weil sie immer Angst hat, mit zeitgemäßen Antworten würde sie dem Mainstream anheimfallen.
Die Kirchen und die katholische Kirche als große Institutionen umfasst natürlich all diese Felder, die du hier beschrieben hast, von einfach wirklich auch kulturelle Heimat bieten bis zu wirklich tiefer, authentischer Spiritualität. Ken Wilber hat das ja wirklich auch so schön beschrieben, indem er die Funktion und auch die Aufgabe von Kirchen versucht hat zu analysieren, im Entwicklungszusammenhang auch der Kulturevolution von uns als Weltkultur und darauf hingewiesen hat, dass weil wir eben auch in verschiedenen Entwicklungsstufen sind, von traditionell, modern bis postmodern, wir auch sehen müssen, dass einerseits die traditionellen religiösen Organisationen bei uns eben die großen Kirchen und auch die katholische Kirche diejenigen Institutionen sind, die wirklich sinnstiftend sein können mit Menschen, die primär noch in einer traditionellen Bewusstseinsstruktur orientiert sind. Und dass es einfach wichtig ist, wenn wir wirklich an Transformation einer Weltkultur interessiert sind, auch ernst zu nehmen, dass 3/4 der Weltbevölkerung in traditionellen Vorstellungen von Welt leben. Und dass wir nicht sozusagen außerhalb dieser traditionellen Strukturen jetzt irgendwelche Wolkenkuckucksheime entwickeln können, sondern sehen müssen, wenn wir wirklich in dieser einen Welt etwas bewegen wollen, müssen wir auch etwas in diesen großen traditionellen Organisationen bewegen, wie eben die Kirchen und die katholische Kirche. Das trifft vor allem natürlich zu, auch auf Länder wie, wir haben es am Anfang angesprochen, Lateinamerika und Afrika, wo die katholische Kirche eine ganz andere und interessante Aufgabe hat, weil sie dort auch den Übergang von einer animistischen Stammesorientierung zu einer mythischen Religionsgemeinschaft durchaus auch eine wirklich progressive Funktion weiterhin übernimmt. Ganz anders als bei uns, wo der Übergang eher von der Modernen in die Postmodernen, vielleicht sogar darüber hinaus ist, wo die Kirche vor radikal anderen Voraussetzungen steht. Aber wenn wir wirklich versuchen, global zu denken und global an Kultur- und Bewusstseinstransformation Strategien entwickeln wollen, können wir sicher nicht daran vorbei, dass diejenigen sinnstiftenden Organisationen, wie eben die großen religiösen Gemeinschaften, jene sind, die die größte Bindungskraft auf diesem Globus entwickeln wollen, können. Haben wir nicht gerade auch, wenn wir versuchen, eine progressive und eine Spiritualität zu entwickeln, die jenseits der Traditionen ist, haben wir nicht die Aufgabe, hier auch auf diese Traditionen zuzugehen und zu sehen, wie wir das gemeinsam machen können?
Also das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt, den du genannt hast. Also ich würde auch so sagen, die traditionellen etablierten Religionssysteme haben einfach auch eine wahnsinnige Erfahrung. Die sind bestens aufgestellt, haben 2.500 Jahre, 1.500 Jahre Strukturen aufgebaut, die einfach auch wirklich hilfreich und wichtig sind, um etwas zu erreichen, weil ja, ich sage jetzt mal, im Judentum ist es ein bisschen anders, weil es eine Religion ist, die sehr stark auf eine bestimmte Gruppierung bezogen ist, Hinduismus vielleicht auch noch, aber wenn du Christentum, Islam, Buddhismus anguckst, sind es ja doch Religionen, die jetzt nicht so sehr an einer Nation sich orientieren, wo du tatsächlich auch von der Grundstruktur schon so etwas wie etwas Universelles mit drin hast. Und wenn es da gelingt, natürlich auch Menschen diesen positiven Gedanken mit zu verwirklichen, da können die großen Religionssysteme ungemein viel leisten. Und von der anderen Seite ist natürlich die Frage, ich denke, das Grundproblem der Begegnung dessen, was du jetzt gerade nanntest, mit diesen, ich würde sagen mal, postmoderner Spiritualität auf der einen Seite und einer eher noch in traditionellen Strukturen dieser auch geprägten Kulturen, die eben noch von ganz anderen Wertemustern bestimmt sind, ist, dass dieses Aufeinanderzugehen oder das Verstehen natürlich dann auf einer bestimmten Ebene stattfinden muss, die für beide tragbar ist. Und da sehe ich halt momentan wirklich ein Problem, weil dort, wo sehr stark noch dieses mythologische Denken im Vordergrund steht, sind einfach ganz bestimmte Welterklärungsmuster, Deutungsmuster präsent, die natürlich die Postmoderne nicht mehr akzeptieren kann. Und wie man die zusammenbringt, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Frage. Zusammenbringen kann sie meines Erachtens nur jemand oder können sie nur Menschen, die selbst diese Stufen alle schon aktiviert haben. Wenn aber die Entscheidungsträger selber mit bestimmten Stufen überhaupt nicht vertraut werden oder sind, dann ist es schwierig. Und das habe ich momentan eben schon auch, sehe ich in traditionellen Religionssystemen als ein Problem, dass Leute, die in verantwortlichen Positionen stehen, nicht immer quasi auch den Blick für die andere Seite mit haben, weil sie selber in ihrer eigenen Entwicklung da nicht immer stehen.
Ja, finde ich auch spannend, dass du hier jetzt wirklich die Unterscheidung gemacht hast, zwischen den traditionellen Verantwortungsträgern, die ja auch gerade in der katholischen Kirche sehr offensichtlich stark in dieser traditionellen Orientierung beheimatet sind. Und da gibt's, soweit ich sehen kann, nicht sehr viel Bewegung, wenn dann eher in die andere Richtung. Aber andererseits gibt's beheimatet in auch der katholischen Kirche Menschen, die teilweise im sogenannten Laienbereich, teilweise im klösterlichen Bereich hier durchaus in Kommunikation stehen mit einer neu entstehenden, postmodernen, progressiven Spiritualität. Ich sehe auch den Dialog, den wir gerade haben, weil das, was wir zum Beispiel als Enlighten Next machen, ist ja auch ein Versuch zu sehen, wie kann denn Spiritualität in einem progressiven, evolutionären Kontext neu gelebt werden, neu gedacht werden. Integrale Spiritualität ist Teil eines Versuches, hier das einfach in einen neuen Kontext zu sehen. Und ich sehe dich sozusagen hier als integrale Theologin, wenn ich dich so ansprechen darf, auch so als Vermittlerin zwischen verschiedenen Welten. Gibt es hier eine spezielle Aufgabe dieses Milieus, einer progressiven Spiritualität und Menschen, die in den großen Traditionen wie der katholischen Kirche verankert sind, etwas hier gemeinsam zu bewirken, um hier eine positive Dynamik auslösen zu können?
Also das auf jeden Fall, weil wir leben alle in der gleichen Welt, ne? Und wir werden mit den gleichen, also ich sage es jetzt mal wirklich auf einer ganz simplen Ebene, mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und im Bereich der Spiritualität auch mit ganz ähnlichen Entwicklungsfragen uns beschäftigen müssen. Und ich denke, das wird nur gemeinsam machbar sein. Da ist eben die Frage, wie weit quasi die Einzelnen aus dem kirchlichen Bereich diesen Freiraum bekommen oder eben auch nicht. Also das ist mehr wieder ein strukturelles Problem, dass es diese Leute gibt, auf jeden Fall. Und ich denke, gerade hier ist das Zusammenwirken ganz wesentlich. Es ist unverzichtbar. Aber das ist die Frage eben, ob es quasi von den offiziellen Strukturen in der Weise geduldet wird. Wir müssen einfach auch erkennen, dass es einfach immer wieder nicht nur Rückpfiffe gibt, sondern dass Leute eben gemaßregelt werden, Ämtern enthoben werden, die aus kirchlicher Sicht da einfach zu weit gehen. Und da sind wir eben wieder genau bei diesem Punkt, wo du sagen musst, ne, sobald eben die Postmoderne mit der Vormoderne zusammentrifft, ist es sehr, sehr schwierig, wenn die Entscheidungsträger vor allem in einer vormodernen Struktur wurzeln. Ich denke, gerade in den Orden ist es etwas leichter, weil von einfach jetzt vom katholischen Kirchenrecht die Orden einfach auch eine andere Stellung innerhalb der Organisationsform Kirche haben, wo Menschen auch mehr Freiheiten sich zum Teil nehmen können. Nicht immer, aber dort ist es, glaube ich, leichter. Also als Theologie Lehrende an Universitäten ist es, glaube ich, etwas schwieriger.
Okay. Ich hätte noch einige Fragen dazu, wir sind aber in der Zeit schon wieder ziemlich fortgeschritten. Und ich möchte noch ein bisschen auch einen Raum geben für unsere Hörer und Hörerinnen, sich hier mit einzubringen. Deswegen ganz kurz hier die Telefonnummern, unter denen Sie sich hier in dieses Gespräch mit einbringen können. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 0234 543 98 10. Das wäre in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode jeweils 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie sich freischalten, sodass wir Sie auch hören können. Und nach Ihrem Gesprächsbeitrag können Sie das Telefon auch wieder mit Stern-6 stumm schalten. Gleichzeitig können Sie uns auch schreiben. Unsere E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. Und ich würde gleich am Anfang eine Frage von einer Hörerin mit einbringen, die uns hier per E-Mail erreicht hat, die direkt an dem anschließt, was du jetzt wieder den Kreis geschlossen hast zu den klösterlichen Traditionen, wo die Hörerin schreibt: Liebe Katharina, es ist sehr schön zu hören, dass von den Klöstern tatsächlich eine Kraft kommen könnte. Wie könnte dies aber real aussehen? Wie ist der direkte Kontakt zwischen Mönchen und unserer Gesellschaft? Oder was siehst du als noch möglich, vielleicht auch in der Zukunft?
Also ich glaube, der Kontakt, also es hängt natürlich jetzt wie auch von der Ordensstruktur ab, also welche Orden wir nehmen. Ich denke, sowas wie den Benediktinerorden, der momentan immer noch einigermaßen gut aufgestellt ist, je nach Klöster mehr oder weniger Zulauf hat, aber der sich sehr stark auch, zumindest in bestimmten Bereichen, ich jetzt kenne Ottilien und so, auch mit der interreligiösen Dimension von Spiritualität beschäftigt, ist es ein Zugehen auf die Welt, gleichzeitig aber auch dieses, denke ich, bewusste Zeigen, dass es Rückzugsräume braucht, die auch anbieten können. Mhm. Also ich denke gerade hier so ein, das ist ja gerade im Bereich der Spiritualität schon, dass Menschen diesen Sehnsuchtsraum auch haben, sich mal zurückzuziehen. Also ob das Retreat oder was auch immer ist, das, glaube ich, können die Orden unheimlich gut mit anbieten. Von den Leuten hier selber sind natürlich, hängt immer ein bisschen davon ab, was sie selbst auch für ihren eigenen spirituellen Weg als entscheidend empfinden. Wollen sie auch als Lehrende tätig sein, die Menschen selbst wieder etwas vermitteln, oder ist es die eigene Spiritualität, die ausstrahlen soll? Das sind natürlich auch nochmal Unterschiede, wo also nicht jeder, der in einem Orden lebt, hat das große Bedürfnis, anderen Menschen auf dem spirituellen Weg ein Begleiter zu sein. Mhm. Ich denke, das ist dann immer noch sehr individuell verschieden, aber ich glaube, was ganz zentral ist, ist mal diese überhaupt kulturgeschichtliche Andockstation der Welt an diese kontemplative Tradition der Rückzugsmöglichkeit. Und umgekehrt natürlich, dass aber auch die Leute in den Orden ein Sensorium haben für das, was da draußen in der Welt passiert, was ich allerdings, muss ich sagen, bei etlichen Mönchen und Nonnen, die ich jetzt kenne, auch wahrnehme. Also dass das eben durchaus ein sehr auch bewusstes Erleben von dem ist, was außerhalb der Klostermauern passiert.
Verstehe. Schön. Ich würde gerne jetzt auch unsere Mikrofone aufmachen, und wenn Sie sich direkt per Telefon hier mit einbringen wollen, die Leitungen werden jetzt offen, um mit Frau Katharina Kemming hier sprechen zu können. Wenn das gerade mit Telefon nicht der Fall ist, lese ich eine unserer E-Mail-Fragen noch vor. Da schreibt ein Hörer: Wie sehen Sie die Rolle der Kirche in der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft? Meistens gibt es hier ja vor allem Abgrenzung. Nun gab es aber auch Christen wie Teilhard de Chardin zum Beispiel, der sehr direkt die wissenschaftliche Erkenntnis der Evolution mit tief empfundenen christlichen Glauben verbunden hat. Werden solche Verbindungen in der Zukunft der christlichen Kirche eine Rolle spielen?
Ich glaube, der Konfliktpunkt, das hat ja Wilber sehr schön gezeigt, ist im Prinzip der, dass Religionen sich eher auf der mythologischen Ebene eingerichtet haben, Wissenschaft per Definition aber eher der orangen, rationalen Ebene zugänglich sind. In dem Moment, wo eben auch Religion sich nicht nur als mythologische Bewusstseinsstruktur erlebt, sondern eben auch rational oder darüber hinaus integral, ist natürlich diese Begegnung möglich. Und das hat es ja in der christlichen Tradition in den letzten 100 Jahren durchaus auch gegeben. Ich sage jetzt nur mal Menschen wie Théard de Chardin oder so, die wirklich genau auch vom naturwissenschaftlichen Denken kommen, oder also der Jesuitenorden ist ja auch so eine Organisation, die gerade sehr viel auch an naturwissenschaftlich geprägten Denkern mit hervorgebracht hat, also wo Physik und Religion keine Ausschlussprinzipien sind. Also ich denke, da ist eher das Grundproblem, eine stark sich mythologisch definierende Religion wird mit Naturwissenschaft oder Wissenschaft, wie sie im Westen praktiziert wird, von Haus aus immer ein Problem haben, weil diese Art der Wissenschaft das Religiöse in Frage stellt. Die Rückfrage an die Wissenschaft ist natürlich immer das, wo sie eigentlich ihre eigenen Grenzen überschreitet. Dort, wo aber Religion sich eben nicht auf diesem Level eingräbt und eigentlich ist es, also zumindest in der christlichen Tradition, die Theologie ist ja genau als wissenschaftliche Disziplin der Versuch, auch dem wissenschaftlichen Denken Rechnung zu tragen, indem man zum Beispiel auch sowas wie eine historisch-kritische Exegese wahrnimmt und auch als ein entscheidendes Element der Theologie akzeptiert, also dass ich einen ganz anderen Zugang zur Bibel habe, der mir natürlich dann auch viel leichter macht, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Religion zu versöhnen, weil ich erkenne, dass es unterschiedliche Sprachen sind, die auch gesprochen werden. Also ich denke, das hängt einfach damit zusammen, wo wirklich Religion ihren Schwerpunkt zieht.
Lass mich doch dann nochmal nachfragen, weil du hast das meines Erachtens korrekterweise herausgearbeitet, dass es hier natürlich um den Konfliktpunkt zwischen einer modernen naturwissenschaftlichen Weltanschauung geht und einer eher mythologisch orientierten, traditionellen Orientierung. Aber ist das nicht auch eine Chance, nämlich insofern, als eine moderne Theologie oder vielleicht auch sogar eine moderne Mystik die Grenzen des naturwissenschaftlichen Materialismus aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz beleuchten kann, wie es von der modernistischen Naturwissenschaft selber nicht getan werden kann?
Ganz richtig, weil die ja natürlich per se, per Definition, alles, was nicht ihrem, also betont wirklich ihrem rationalen Erklärungsmuster entspricht, als nicht gültig erklärt, was natürlich eine völlige Grenzüberschreitung ist, weil sie selbst ja natürlich nur für einen bestimmten Bereich etwas aussagen kann. Und da denke ich, ist natürlich auch wichtig, dass es eine ja aufgeklärte Theologie und eine aufgeklärte Spiritualität gibt, die mich darauf hinweist, es gibt eben jenseits von ja neurobiologischen Verschaltungen eben noch eine Dimension, und das ist die Dimension im Bereich des Spirituellen, des Menschen, der tatsächlich etwas erlebt, wenn in seinem Hirn, ich sag's jetzt mal so salopp, etwas britzelt, ne, was der Naturwissenschaftler messen kann, aber das, was er misst, sagt ihm überhaupt nichts, und ich kann 100 Menschen in irgendwelche Röhren schieben und ihre Hirnströme analysieren, deswegen werde ich nie die leiseste Erfahrung haben davon, was es heißt, in einem meditativen Zustand zu sein. Ja. Und das ist ganz klar. Also die Grenzüberschreitung ist diesbezüglich nicht nur eine der Religionen gewesen, sondern natürlich auch ganz klar der Naturwissenschaften, was natürlich auf einer bestimmten Entwicklungsebene fast zwangsläufig passieren muss, weil man sich ja immer gegen etwas abgrenzt. Und ich denke, gerade da ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe einer auch integralen Theologie zu zeigen, wo die Werte des je anderen liegen. Also auch natürlich hat die Naturwissenschaft unendlich viel Wichtiges und Grandioses beigetragen, und diese Werte sind auch wichtig für unsere Gesellschaft. Aber umgekehrt hat eben auch die Innenschau, die wir in den meditativen, spirituellen Systemen geleistet haben, unheimlich viel zur Entwicklung des menschlichen Bewusstseins beigetragen. Und beiden Dingen ihren Raum zu geben, ich denke, das ist wirklich natürlich auch etwas, was den Integralen ganz, ganz wesentlich ist. Und da, glaube ich, gibt es natürlich auch sowas dann wie eine integrale Naturwissenschaft, die anerkennen kann, dass es eine andere Dimension gibt, über die sie nichts mehr aussagen können.
Eine längere Frage, die uns auch per E-Mail erreicht hat. Hier schreibt auch wieder ein Hörer: Sehr geehrte Frau Kemming, mir scheint, dass es der Amtskirche oft nicht gelingt, ihre eigenen Wurzeln am Leben zu halten. In einer sexualisierten Gesellschaft wie der unseren wird beispielsweise das Zölibat ausschließlich unter dem Aspekt möglichst ungehemmter sexueller Entfaltung diskutiert. Und es wundert mich, dass die Kirche diesem argumentativen Druck nichts entgegenzusetzen weiß. Askese lässt sich, wie Sie das beschreiben, doch auch als eine Kulturtechnik oder Methode zur Unterstützung spirituellen Wachstums begreifen. Und so verstehe ich nicht, dass die Kirche in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf eigenem Terrain nicht in die Offensive kommt. Und dadurch, dass die Kirche das Thema auf der Ebene von Geboten, Regeln, Verboten verhandelt, kann sie diesbezüglich nur defensiv und aus einer Position der Schwäche agieren. Sehen Sie dies im monastischen Bereich anders?
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die hier auch gerade in der Frage vorkommt, nämlich, also wenn es überhaupt um die Zölibatfrage geht, ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die sich daran stören, dass es in der zölibatären Tradition, also monastischen Tradition gepflegt wird. Die große Frage des Sinns von Zölibat wird ja eher für das Weltpriestertum diskutiert. Und da ist natürlich genau der Punkt, der jetzt auch genannt wurde, dass nämlich auch die zölibatäre Lebensform etwas mit einem inneren spirituellen Transformationsprozess zu tun hat, ist natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene verlagert. Also die Mönch oder der Nonne, und das ist ja nicht nur die christliche Tradition, das ist im Buddhismus genauso, das ist ja ein Mensch, der von Haus aus mit ganz bestimmten Vorstellungen und Konzepten eines in Anführungsstrichen normalen Lebens gebrochen hat. Also er wählt eine ganz andere Lebensform und in dieses ist es natürlich auch hineinintegriert und kann auch ein ja transformatives Element haben für das Weltpriestertum, wie es natürlich jetzt gerade in der katholischen Tradition auch die große Frage ist, ist natürlich diese Dimension in der Weise nicht das Prägende, was es in der monastischen Tradition war. Und das macht es natürlich so unheimlich schwierig, das sozusagen dann auch zu verkaufen, insbesondere weil man natürlich historisch einfach auch weiß, Zölibatsgeschichte hat natürlich auch noch andere Hintergründe. Und wenn man anguckt, die orthodoxe Tradition hat sich ja dann doch für das Weltpriestertum auf der Gemeindeebene gegen das Zölibat entschieden, oder also nicht dagegen, aber die Priester dürfen heiraten. Und die orthodoxe Tradition hat nun mal die gleiche, christlich gesprochen, apostolische Sukzession. Das heißt, die können sich halt in ihrer Bischofsfolge kirchlich bis in die frühe Zeit zurückverfolgen. Wo man sieht, dass also zwei Traditionen, die gleiche Wurzeln haben, unterschiedliche Wege gegangen sind. Und ich glaube, das Grundproblem ist einfach zu vermitteln, wie quasi dieses Zölibat für einen Weltpriester welchen Sinn ist. Also als Pflichtveranstaltung, natürlich nicht als freiwillige Option. Das ist was ganz anderes. Wenn jemand sagt, aus meinem eigenen, sei es spirituellen oder anders, Intentionen, ich habe das Gefühl, ich kann freier dafür in der Gemeinde oder wo wirken, ist es ja gar nicht die Frage, aber dass es eine Pflichtveranstaltung geworden ist.
Verstehe.
Und da ist natürlich diese spirituelle Transformationsdimension, die in der monastischen Tradition schon eine wichtige Rolle spielt, die ist halt hier nicht gegeben. Mhm. Und das macht das Ganze jetzt natürlich so problematisch. Und dass da natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene eine Dynamik und Problematik mit hineinkommt, also das, glaube ich, haben die letzten Jahrzehnte recht deutlich gezeigt.
Absolut. Nee, ist auch eine ganz spannende Unterscheidung, die du hier einfach machst. Einfach das auseinanderzuhalten, dass Zölibat hier wirklich in zwei verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich gewertet werden muss. Ich würde gern jetzt noch einmal schauen, ob jemand sich auch per Telefon hier mit einer Frage mit einbringen möchte. Die Leitungen wären offen. Und wenn wir gerade jetzt niemanden in der Leitung haben, dann würde ich gerne noch eine letzte Frage per E-Mail an dich stellen, die von einer Hörerin kommt. Vielen Dank für die so interessanten Blickwinkel. Aus dem, was ihr beschreibt bei den kommenden Generationen, also dass die jungen Menschen immer weniger in einer christlichen Tradition aufwachsen und daher eine Entfremdung zur Kirche sichtbar wird, entsteht bei mir eine Frage. Ist es nicht so, dass der einzelne Mensch den Bezug zur Tradition verlieren kann, aber die aus der Tradition entstandenen Werte in der Gesellschaft noch lange wirken? Zum Beispiel Ora et Labora, also die Arbeit als sinngebend zu erfahren. Ist er im monastischen Leben verankert und durchzieht in Deutschland stark das Selbstverständnis des Lebens? Wäre ein Beitrag für eine globale Gesellschaft nicht darin zu finden, dass aus den Klöstern die tiefen Dimensionen unserer Werte transparent gemacht werden könnte?
Ja, also fände ich eine schöne Geschichte. Also was auf jeden Fall zutrifft, ist natürlich, dass es sowas auch wie kollektive Archetypen gibt, auch das, ich sag mal religiösen, die natürlich in einer gewissen Weise weiterwirken, auch wenn auf der äußeren Ebene bestimmte Dinge sich bereits verabschiedet haben. Nur wie gesagt, was dann wie wirkt, das ist die große Frage. Also das oder welche Impulse dort auch gegeben werden können. Ich denke, entscheidend ist auch, dass wir uns immer wieder bewusst machen, welche Werte wir tatsächlich auch als eine Gesellschaft leben wollen, sei es spirituell oder nicht spirituell, und einfach auch zu gucken, wo wir vielleicht solche Werte bereits verwirklicht gefunden haben, in einer bestimmten Form, wo wir Werte finden, die wir aber auch weiterentwickeln müssen. Und ich denke, das ist das Positive an der Tradition, dass es bestimmte Musterstrukturen bereits gibt, auf die ich zurückgreifen kann, die ich aber eben immer, und das ist natürlich immer die Aufgabe des Menschen in der Zeit, dass ich sie anpassen muss. Ich muss eben sie für mich in meiner Welt- und Lebenssituation neu passend machen. Und aus der Verantwortung, glaube ich, wird uns niemand entbinden können, und die wird, glaube ich, stärker, als sie eben für vorausgegangene Generationen waren, die sehr viel stärker in diesem Traditionsrahmen agiert haben, der ihre Werte, ihren Weg viel stärker bestimmt hat, also gerade auch in der christlichen Tradition. Ja. Das, glaube ich, wird sich massiv verändern. Schön.
Lass mich noch eine abschließende Frage stellen. Was wäre deine positive Utopie der Rolle, die die katholische Kirche in den nächsten 100 Jahren spielen könnte, wenn diese Utopie wirklich Gestalt annehmen würde?
Dass sie eine, ich sage jetzt mal Organisation, also ich verstehe sie sich natürlich nicht als Kirche, ist, die tatsächlich in diesem globalen Menschen Werte vermitteln kann, die für diese Menschen zu ihrer Zeit wirklich eine positive, lebensunterstützende Funktion haben, dass sie den Menschen auch eine spirituelle Dimension des Daseins mit erschließen kann, die für sie ihr Leben einfach zu einem besseren Leben macht.
Katharina, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es ist offensichtlich geworden, dass die einfach die Frage der Tradition und jetzt im Speziellen auch der christlichen und der katholischen Kirche eine sehr komplexe Fragestellung ist. Wir haben die Themen, welche Rolle die Traditionen in den dritten Weltländern spielen, nur streifen können. Wir haben uns hauptsächlich hier auf unseren postmodernen Kontext konzentriert. Aber ich glaube, dass sich auch klar herausgestellt hat, die Kirche kann eine Rolle spielen, und auch, dass von außen gesprochen, wenn ich das so von außen sprechen darf, die Kirche auch gebraucht wird für das, was wir gemeinsam hier entwickeln können, für eine Spiritualität, die wir auch in einem posttraditionellen Kontext brauchen. Katharina, herzlichen Dank für deine Gedanken, herzlichen Dank für deine Perspektiven dazu.
Ich danke dir, Tom.
Einen schönen guten Abend.
Wünsche ich auch. Tschüss.
Tschüss.